Tomaten auf der Fantasie.
Der Podcast mit dem Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Ich bin Sophie von Stockhausen, Autorin und Influencerin.
Und ich bin Carsten Otto, Organisationsberater und Psychodramatiker. Folge 4. Wir müssen streiten, sonst wird's schlimmer. Hallo Sophie.
Moin Carsten.
Na, wie geht's dir?
Ich würde sagen, herbstlich bunt gemischt.
Herbstlich bunt gemischt. Ja. Na, das passt ja zum heutigen Thema. Heute lassen wir mal das Laub etwas aufwirbeln. Mhm. Konflikt, heute unser Thema. Und ich habe jemanden mitgebracht, der uns da wirklich extrem hilfreich sein kann auf unserer Lernreise. Und zwar habe ich heute für uns mal Marcel Rascher eingeladen. Hallo lieber Marcel.
Hallo Carsten, hallo Sophie.
Grüß dich.
Ich sag ein paar Worte zu dir, Marcel.
Gerne.
Also Marcel habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren. Und zwar unter seinem Arbeitsnamen Mr. Deep Democracy. Damit konnte ich erstmal nicht viel anfangen. Mir war zwar das Konzept Deep Democracy irgendwie am Rande bekannt und ich wusste auch, dass es irgendwas mit Konflikten zu tun hat. Und habe aus dem Grunde irgendwann bei ihm mal einen Workshop in 2 Tagen besucht zum Thema Konfliktlösung nach Co-Resolve, nach Louis Deep Democracy. Und nutzt die Tools heute noch. Also, herzlich willkommen, Marcel, in unserer kleinen Runde. Und wir fangen immer an mit, habe ich irgendwas vergessen, was du ergänzen möchtest?
Nö, super. Lass gerne einsteigen.
Okay, dann Sophie hat heute die Anekdote vorbereitet. Sophie, ich überreiche dir mal die Bühne.
Danke dir. Also heute ist es nicht nur so eine Anekdote, sondern eher so eine kleine Ansammlung. Denn wenn ich jetzt so an Wut- und konfliktartige Situationen denke, dann gibt es da viele kleine, so man sagt ja auch Mikroaggressionen oder Mikrodiskriminierung im Alltag. Sei es jetzt, dass ein Taxifahrer sagt, na, den Blindenstock tragen sie aber auch nur zum Spaß. Oder dass ich bei einem Bewerbungsgespräch höre, naja, also für uns kommen sie jetzt nicht in Frage, vielleicht wollen sie erstmal bei einer Zeitarbeitsfirma anfangen, um sich zu beweisen. Oder ja, dass irgendeine Dame mir in der Tram sagt, aber das Indianerzeichen, ich zitiere mit Anführungszeichen, das Indianerzeichen tragen sie nur so zum Spaß oder? Und man dann immer denkt so, oh Mann, wo soll ich hier anfangen? Und das ist ja oft dann so im Alltag, dass diese Dinge frei nach dem Motto Pick Your Battles sich so aufhäufen. Man überlegt sehr wohl, wo man reingeht und wo nicht. Ich gehe ganz oft nicht rein, weil mir dann nicht so eine schnelle Replike einfällt. Und dann merke ich aber bei mir selber, dass der Konflikt sich dann oder die Wut sich dann entlädt, wenn ich in meiner Komfortzone bin und dann eben leider auch Menschen trifft, die mir sehr nahe stehen, die es sehr gut mit mir meinen. Also so zum Beispiel ein sehr, sehr lieber Freund, der sich wirklich unfassbar reinliest in meine Krankheitsdiagnose, in alles Mögliche und mir dann auch immer mit den neuesten Nahrungsergänzungsmitteln etc. und Therapievorschlägen kommt. Und wenn es mir dann mal reicht, dann kriegt der halt die Wut so richtig ab. Obwohl er es überhaupt nicht verdient hat. Und das finde ich so einen ganz interessanten Aspekt. Ne? Ist es jetzt schon so eine Konfliktscheue oder ist es eben auch normal, dass wir dann, wie bei einem Kind, ja, das irgendwie in der Kita funktioniert und kaum kommt es nach Hause, lässt es die Wutzappel raus, weil es den ganzen Tag kooperiert hat. Finde ich so einen ganz interessanten Aspekt. Marcel, wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich, dass es durchaus auch normal sein kann, dass man einfach so eine Wut sich mäßig rumträgt. Das bewegt einen ja, wenn man solche Sprüche sich anhören muss, gerade wenn es so eine Frequenz hat, dass du regelmäßig solche Dinge dir anhören musst und dem nicht entkommen kannst in irgendeiner Form.
Ja. Man wird ja auch so ein bisschen, manchmal, das klingt total blöd, aber also es ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich schwanger war, aber dann mit einer Behinderung ist es ähnlich, dass man so ein bisschen die jeder fühlt sich irgendwie befähigt, etwas dir zu sagen, ja, eine Meinung zu haben, diese auch zu äußern. Und einerseits hast du ja so diese Berührungsängste und dann bei denen, die sie gar nicht haben, hast du fast so ein übergriffiges Verhalten mitunter. Ne?
Ja. Ich habe mal noch eine Zwischenfrage. Was ist denn das Indianerzeichen?
Ja, die meinte dieses Drei-Punkt-, also dieses Blindenabzeichen.
Ach so, die in Österreich genannte Schleife, glaube ich.
Ja, also.
Also die gelbe Armbinde mit den drei schwarzen Punkten.
Ja, in dem Fall war es ein Button, aber wie sie darauf kam, weiß ich auch nicht. Aber ich dachte mir auch so, this is wrong on so many levels, I don't know where to start.
Okay, ja. Alles klar. Spannend. Ja, Frequenz hattest du gesagt, Marcel?
Ja, also eine der Sachen, die natürlich so direkt auffällt, ist halt, wenn du halt in einer so starken Frequenz, also so oft solche Sprüche dir anhören musst, dann ist es ja auch ganz normal, dass sich das anstaut und dass das irgendwann, ja, explodieren muss in irgendeiner Form. Weil der Frust, den kannst du ja nicht immer weiter in dich reinfressen. Das ist ja total normal, dass das was mit dir macht. Das wird dir mit jedem Menschen was machen. Und gerade wenn es dann so in beide Richtungen nochmal geht, teilweise sprechen Leute gar nicht mit dir. Und du siehst nur die Blicke, du merkst aber auch, dass irgendwas los ist, bist ja nicht doof. Also wir merken das ja, wenn jemand irgendwas auf der Seele hat oder uns blöde Blicke wirft.
Selbst Carsten und ich merken das. Also man denkt ja immer nur, weil die Leute sehbehindert sind, was man es nicht merkt, aber man merkt es trotzdem.
Ich ignoriere es bloß besser.
Genau. Aber dir da kaufst du das dann ab, dass du es ignorierst wenigstens.
Aber Marcel, da klingt auch so ein bisschen Eigenerfahrung bei dir raus, die ich jetzt aus Erfahrung sagen kann mit dir, erstmal optisch nicht zuordnenbar ist. Also klingst wie jemand, der das Problem auch persönlich kennt.
Genau, also ich habe ADS oder ADHS, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen sollte, ADHS soll ich es, glaube ich, nennen. Das ist was, das habe ich schon seit Kindesalter, das entwickelt sich ja bei Kindern, wenn die so in der zweiten, dritten Klasse sind oder sowas, so 7, 8 Jahre, da kommt das normalerweise, dass das so anfängt, Effekte zu zeigen. Und meine Diagnose kam halt erst sehr spät, mit Ende 20, aber ich habe halt viele Jahre Erfahrung, das mit mir rumzutragen, irgendwelche Sprüche teilweise anzuhören, wie ich mich verhalte oder wie ich mich nicht verhalte oder was ich mache und was ich falsch mache. Und mit Diagnose ist einfacher, weil es so ein bisschen zuordnen kannst. Vorher ist noch ein bisschen schwieriger, weil du dir denkst, wieso klappt denn hier nichts? Was ist denn hier los? Ja, aber die Frustration kenne ich nur zu gut, dass ich nicht zuordnen kann, was Menschen von mir wollen, beziehungsweise wie sie sich verhalten. Was ich natürlich nicht habe in der Frequenz, wie ihr es wahrscheinlich durchmachen müsst, ist, dass Leute mich irgendwie auf der Straße anmachen. Ne? Das passiert mir halt zum Glück nicht.
Das ist, glaube ich, Sophie auch die, in Anführungszeichen, Betroffenste von uns.
Also ich wollte jetzt natürlich auch ein paar Beispiele, ich könnte jetzt genauso mit sehr positiven Beispielen aufhören, das soll jetzt hier nicht so aussehen, als würde ich hier ständig irgendwie verfolgt auf der Straße, aber es ist schon interessant, finde ich, wie Leute ihre Unsicherheit oder ihr Unwissen überspielen, ne? Sei es eben mit einer Bemerkung, die bekloppt ist und irgendwie nicht so richtig zielführend oder sei es eben, dass sie gar nichts, wie du auch eben sagtest, Marcel, ne, dieses Ignorieren oder Überspielen, so tun, als sei ja gar nichts, ist ja auch irgendwie wieder so. Es ist halt eigentlich nicht so schwer, finde ich, aber es scheint eben doch immer komplizierter zu sein. Würdest du denn sagen, dass so dieses Ganze, also das ist ja schon, wir haben ja gesagt, da gibt es durchaus Parallelen, ja, die du auch erlebt hast, wenn wir jetzt mal sagen, bei einer in Anführungszeichen nicht sichtbaren Behinderung. Würdest du es denn dann auch so einordnen? Und wie findest du den allgemeinen Trend, dass man jetzt in diesem ganzen neurodiversen Spektrum sagt, ja, das müssen wir uns näher angucken, das müssen wir noch mehr berücksichtigen, das muss eingeordnet werden?
Grundsätzlich finde ich es erstmal total gut, dass wir uns das angucken können, dass man erstmal die Wahl hat, sich das anzuschauen. Und das nicht verschweigen müsste und oder dafür irgendwelche Rechenschaft ablegen müsste. Das ist halt immer noch ein bisschen der Fall. Also wenn ich zum Beispiel Menschen erzähle, dass ich Medikamente nehme, oder wenn ich überlege, das Menschen zu erzählen, dass ich jeden Tag Medikamente nehme, dann überlege ich mir natürlich ganz ordentlich vorher, wem ich das denn sage. Und ob ich das denn jetzt gerade, falls es zu einer Diskussion kommen würde, das jetzt mitmachen möchte. Nochmal wieder Leuten zu erklären, warum Medikamente, die das Gehirn beeinflussen, vielleicht okay und gesund sein können. Mhm. Und ich mir nicht anhören muss, dass ich doch vielleicht lieber eine andere Diät ausprobieren soll.
Ja,
oder probier mal Sport machen. Das hat meinem Cousin geholfen. Mhm. Ah, okay, danke. Das ist total hilfreich.
Ja.
Kenn mich gar nicht. Okay. Es ist für mich so eine Mische. Wo soll ich anfangen?
Ja. Ich fand den Punkt relativ spannend, weil Sophia hat ja so das Wort Behinderung in den Mund genommen. Was ist dein ADHS für dich eigentlich? Also wie ist so die Begrifflichkeit, die du für dich mit dieser, ich spreche da immer gerne von Identität, ja? Also wie, als was hast du dein ADHS in deine Identität integriert?
Ach so. Ja, also der Begriff ADHS ist für mich hilfreich, wenn ich Leuten ganz schnell sagen möchte, was das ist, worum das geht. Oder wenn ich irgendwelche Boxen ankreuzen muss in einem Formular oder sowas. Praktisch in dem Beschreiben von dem, wie es mir geht, ist es ein bisschen unhilfreich. Hm. Andere Sachen, die mir mehr helfen, ist zum Beispiel, und das habe ich jetzt einfach mal aus dem Englischen direkt übersetzt, aber exekutive Dysfunktion, Executive Dysfunction. Der Gedanke, dass du nicht am Steuer sitzt, also die Exekutive, die macht wer anders.
Hm.
Du kannst vielleicht auf Gas drücken, aber jemand anders steuert, in welche Richtung es geht, so gefühlt. Das ist dieses Gefühl von, du sitzt zu Hause und du hast irgendwie Dinge, die du tun möchtest, zu denen du mega motiviert bist, die dein Leben verändern werden in eine ganz tolle, positive Richtung und auf die du dich gefreut hast. Und aus irgendeinem Grund kannst du deinen blöden Körper nicht dazu bewegen, das jetzt zu tun.
Ja.
Weil, und das ist... das nennt man dann in abgeschwächter Form oder in einem normalen Umfeld irgendwie Prokrastination oder solche Dinge.
Mhm.
Aber es ist einfach ein ganz anderes Level, wenn es nicht nur darum geht, dass man prokrastiniert, hat ja auch irgendwie eine Entscheidungsfreiheit da drin. Das versuche ich manchmal Leuten zu erklären, die das vielleicht nicht haben.
Mhm.
Es ist nicht, dass ich das nicht machen will, dass ich mich entscheide, auf dem Handy zu scrollen, dass ich mich entscheide, die Wohnung sauber zu machen, dass ich mich entscheide, was anderes zu tun. Das ist wirklich dieses Gefühl von, ich habe nicht die Entscheidung. Ich sitze in diesem Auto, aber ich bin nicht am Steuer, ich bin gefesselt im Kofferraum. Hm. Und ich schreie wie ein Wilder, dass ich das jetzt machen will, und schreie mich selber in meinem eigenen Kopf an für 6 Stunden, während deren ich nichts tue in diese Richtung, in die ich gerade arbeiten möchte. Und diese unfassbare Frustration und dieser Kampf und diese Ermüdung, die da einsetzt, ist für mich, was so exekutive Dysfunktion schön beschreibt.
Mhm.
Dieses Symptom von, wieso habe ich nicht die Wahl? Was ist hier los? Was ist hier kaputt? Dass ich nicht diesen Trigger setzen kann von, ich möchte meinen Arm heben und dann geht der Arm hoch, sondern ich möchte meinen Arm heben und irgendwie passiert was anderes.
Mhm.
Ja, ist eine tolle Beschreibung und auch wieder ein Beispiel dafür, dass, ja, wie du richtig sagst, ne, der Begriff ADHS oder ADS oft ja sehr allgemein ist oder bei manchen Leuten auch sofort so 2, 3 Bilder auslöst, aber eben dieses Spektrum an verschiedensten Symptomen eben nie umreißen kann. Und ich habe mich jetzt wirklich schon in den letzten Jahren mit sehr vielen Leuten darüber unterhalten und jeder hat irgendeine andere Situation, hat eine andere Problematik, hat andere Herausforderungen im Alltag. Und das, was du eben beschreibst, finde ich wahnsinnig gutes Bild einfach. Ja, dass man da nicht am Steuer sitzt. Hast du denn so ein bisschen das Gefühl, dass das dich dann schon auch so in die Richtung deiner jetzigen beruflichen, du hast ja unterschiedliche Sachen gemacht in deinem Lebenslauf, aber dass dich das so in unterschiedliche Richtungen auch gelenkt hat, obwohl du nicht am Steuer saßt?
für mich zum Glück größtenteils angenehmerweise, also ja, grundsätzlich und zum Glück in größtenteils angenehmer Weise. Also was ja mit ADHS einhergeht, für die, die es nicht wissen, fange ich einfach mal von vorne an.
Mhm.
Es gibt eine total große Komorbidität mit Suchtverhalten. Weil dein Gehirn das Dopamin nicht selber produziert oder viel zu schnell wieder aufnimmt, dementsprechend nicht im System lässt, suchst du dir, bewusst oder unbewusst, andere Wege, ein bisschen Dopamin zu produzieren. Und was halt super funktioniert, sind alle Dinge, die süchtig machen im Endeffekt. Das ist das andere, was das macht halt. Das heißt, von Glücksspiel bis Drogen bis Extremsport, I don't know. Also Dinge, die halt was auslösen. Risikoreiches Verhalten, extreme Lebensentscheidungen mal ebenso treffen, sind alles ganz spannende Sachen, die sich total toll anfühlen, die ich alle gemacht habe. Von vorne bis
Ich will
hinten.
Beispiele.
I don't know. Natürlich habe ich mich spontan dazu entschieden, aus dem Flugzeug zu springen mit dem Fallschirm, als das den Mo Vormittag ein Freund mal vorgeschlagen hat. Andererseits habe ich aber auch bestimmt fünfmal in meinem Leben einfach den Koffer gepackt, gekündigt, ohne was zu haben und das Land gewechselt.
Ja.
Weil das irgendwie in dem Moment Sinn ergeben hat. Und das ist okay, das hat Sinn ergeben auch auf logischer Ebene und das hat zum Glück alles gut funktioniert. Aber der Fakt, dass es sich so gut angefühlt hat und dass es sich so richtig angefühlt hat, hat auch damit zu tun, dass ich endlich mal Dopamin in meinem System hatte. Und das ist auch das ist auch risikosuchendes Verhalten. Also ich hatte Phasen in meinem Leben, da hatte ich keine Wohnung. Da habe ich bei Freunden entweder auf der Couch gepennt oder musste wo einbrechen, um da zu schlafen, weil ich A, wie der exekutive Dysfunktion, nicht die drei kleinen Schritte hinbekommen habe, die dafür gesorgt hätten, dass ich stabileres Einkommen und eine Wohnung hätte. Und gleichzeitig living on the edge, at least there's dopamine there. Also
Ja.
so gefühlt ist es eine andere Sache. Zu der Zeit hatte ich jetzt auch eine kleine Drogensucht entwickelt. Das war auch unpraktisch. Da musste ich dann erstmal wieder raus. Das hätte jetzt nicht so ewig lange gedauert. Was der andere Vorteil an ADHS ist, eine Sucht aufzugeben, ist unfassbar einfach. Weil sobald ich keine Zigaretten im Haus habe, vergesse ich, dass Zigaretten existieren auf dieser Welt. Das heißt, es ist total egal.
Da bin ich neidisch.
Plus mit ADS ist eines der Symptome auch, das ist bei mir auch der Fall ist, körperliche Warnsignale kommen nicht so stark zu meinem Gehirn durch. Das heißt zum Beispiel, ich merke sehr, sehr spät, wenn mir kalt ist, warm ist, ich auf Toilette muss, ich Hunger habe oder zum Beispiel gerade eine rauchen will. Da ich das nicht merke, ist das mit dem Rauchen aufhören total einfach. Andersrum, jedes Mal, wenn ich essen muss, möchte, ist es ein Notfall. Dann, sobald es mir auffällt, muss ich innerhalb von 30 Sekunden essen, sonst kippe ich um. Gefühlt zumindest. Beziehungsweise was anderes tun, bevor ich esse, ist dann gar nicht mehr drin. Was auch dafür sorgt, dass ich oft schlecht esse, aber das ist eine Kleinigkeit, ne? Nee, genau, was wiederum so schön daran beigetragen hat. Aber wenn es dann um Lebensentscheidungen geht, ja, ich habe Ingenieurwesen studiert und dann das Land gewechselt und an der Hippie-Uni Unternehmertum studiert. Dann habe ich ein paar Unternehmen gegründet und dann habe ich irgendein Angebot angenommen, nach München zu ziehen und bin dann dahin und habe dann das wieder weggeworfen, weggeschmissen, bin in die USA gegangen, bin Schauspieler geworden, habe mir das angeschaut, hab coole, wilde Sachen erlebt in meinem Leben irgendwo, habe fast nie in eine Pensionskasse eingezahlt, aber dafür hatte auch ganz lange keine Krankenversicherung, was glaube ich illegal ist, aber wenn du durch die Raster fällst, dann klappt das schon.
If you don't
Und wir
tell, we
sind
don't
halt,
tell.
you don't tell, we don't tell, ist schon okay, oder?
Ja.
Es sind halt so viele Dinge passiert, die gerade noch gut gegangen sind bei mir. Was, ja, glücklich war, okay ist, aber auch wenn das Leben so weitergegangen wäre, irgendwann halt die Konsequenzen häufen sich halt so, ne?
Ja, und dann gibt es ja häufig dieses Klischee, dass es beruflich einen eben auch nach vorne bringt, weil man eben vielleicht risikoreichere Entscheidungen trifft oder schneller sagt, oh, das lasse ich hinter mir, ich starte was Neues. Würdest du das bejahen oder hältst du das für wirklich auch so ein bisschen eine klischeisierte Darstellung der wenigen Beispiele, die jetzt schon sehr früh mit der Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen sind und das eben dann auch als positiv darstellen?
Ja, also das kann total schön sein. Ich finde es erstmal total schön, wenn man sein Leben sich anguckt und dankbar ist und sagt, hey, das hat mich alles zu dem getragen, wo ich gerade bin und das ist schön. Das ist aber auch so ein bisschen Survivorship Bias. Als Lottogewinner zu sagen, hey, kauft euch Lotterielose, es funktioniert, ist halt auch irgendwie, das liegt halt daran, dass es bei dir geklappt hat. Ja. Es gibt halt auch genug Leute, die in Obdachlosenheimen sitzen und es nicht hinkriegen, sich einen Job zu suchen und gesagt bekommen, sie sind halt faul, statt vielleicht ist da etwas anderes los. Das könnte ja auch ein Faktor sein. Was dann halt kein Sprachrohr ist in dem Sinne. Dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ja, es macht einen durchaus mehr risikofreundlich, aber wiederum oft halt gepaart mit so einer exekutiven Dysfunktion. Das heißt, du suchst halt Risiken, nicht unbedingt dann, wenn sie total lukrativ sind, sondern wenn das Leben sonst gerade zu langweilig ist. Was nicht der Faktor sein sollte, der entscheidend ist. Es sollte nicht nur sein, wann brauche ich gerade Dopamin und dann mache ich mal was Verrücktes, sondern eher, was ist wirklich vielleicht bewegend, wichtig für mich, wichtig für die Welt und dann traue ich mich was. Das wäre mit eigener Entscheidungskraft dahinter, die du halt dann oft nicht hast in Kombination, gerade wenn du undiagnostiziert bist, keine Medikamente hast.
Ja, und ja. Da teilst du ja auch das Schicksal sehr, sehr vieler spätdiagnostizierter Personen, was ja, denke ich mal, jetzt jüngere Generationen, Kinder, die jetzt diagnostiziert werden, eine andere Erfahrung mitmachen, aber ich habe, wie gesagt, in meinem Freundeskreis da wirklich einige Personen, wo das auch sehr spät festgestellt wurde und für die das genauso ein Aha-Moment und Erlebnis war. Ja, spannend. Und wo siehst du denn jetzt dann, also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf unser Thema heute schauen, Konflikt und Diversität.
Oh, ich hätte vorher nochmal eine andere Frage.
Oh, der Carsten hat schon
wieder. Ja. Ich bin ja immer so, bei mir plinkt dann immer so Dinge im Kopf auf. Das ist so eine meiner,
meiner Macken.
Nee, weil es sind so drei Aspekte, die gerne nochmal nachgefragt hätte. Das ist zum einen die Zeit vor deiner Diagnose, die ja, wie du es richtig verstanden hast, für dich natürlich auch eine Entlastung war, insofern, dass du das Kind hatte einen Namen, ja, für dein Anderssein. Und über allem schwebt es auch eine unheimliche Frustration, die ich mir vorstelle. Also, diese im Kofferraum liegen, davor wahrscheinlich, diese nicht verstanden werden, wie sich das entäußert hat bei dir, also gab es da einen Unterschied, wie hast du dich da, wie ist da das Feeling bei dir? Und natürlich, was ich mir sehr, sehr schwierig vorstelle, wie äußert sich das eigentlich, welchen Einfluss hatte und hat denn diese Spontanität, so möchte ich es jetzt mal nennen, ja, in deinen Lebensentscheidungen natürlich auch für deine Beziehung? Also für dein soziales Umfeld war der auch in meinen Augen sehr stabilisierender, also für uns zum Beispiel einen sehr, sehr unterstützenden, stabilisierenden Faktor halt bildet.
Ja.
Ja. Ja, kann ich gerne darauf eingehen. Also grundsätzlich, wenn ich so bei den Beziehungen gleich dann einsteige, um rückwärts zu gehen, bevor ich eine Diagnose hatte, war das durchaus sehr schwer, Beziehungen grundsätzlich erstmal aufrecht zu erhalten. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diagnostiziert wurde, habe ich weder mit meiner Schwester geredet, noch mit meinen Eltern. Ich habe alle meine Freunde, die ich zu der Zeit hatte, habe ich in den letzten 12 Monaten gewonnen, gefühlt. Vielleicht 16 Monate, aber in der kürzlichen Vergangenheit erst. Auch so Faktoren wie, wenn es um die Freundschaften geht, aus dem Augen, aus dem Sinn, wenn wir nicht in derselben Stadt wohnen oder irgendwas zusammen machen, dann melde ich mich mal 3 Jahre nicht bei dir.
Ja.
Ich hab eine Freundin, die da voll okay ist mit. Das ist die beste Frau der Welt. bei der melde ich mich in wilden Zeitabständen. Aber die kenne ich, seitdem ich 14 bin und die hat sich daran gewöhnt und sagt, es ist halt manchmal so, zwischendurch höre ich mal ein Jahr oder drei nicht von dir und dann bist du plötzlich wieder da, als wäre nichts gewesen. Ist schon okay. Bei anderen ist es dann direkt zäh. Also was man so normalerweise kennt von Beziehungen, wenn ich lange nicht gemeldet hast, dann sagst du nochmal wieder Hallo und plötzlich ist es zäh. Plötzlich,
ach, fremdeln das ist gar nicht
so
mit dann.
Dich. Und, ja, genau, es ist so der weird.
Sich wohl und entwickelt dann, hat.
Ja, ach Mensch. und das ist so eine Sache, die die das immer schwierig macht, dann das wieder zum Laufen zu bringen, gerade wenn du dann auch wiederum nicht dranbleiben kannst beim es wieder ans Laufen bringen. Und mit der Familie, das hat mit ganz viel Enttäuschung auch zu tun. Also wie oft kannst du denn Geburtstage vergessen, bevor es wehtut? So gefühlt. Ne? 5, 10, 15, 20? Wie viele Geburtstage dürfen wir vergessen? In Folge. oder auch Todestage von Großeltern. Das finde ich dran denken und so. Das ist ja durchaus alles total easy, da nicht dran zu denken. Irgendwann entwickelt man sich halt so ein sehr stringentes Kalendersystem mit 8 Erinnerungen teilweise. Und das ist aber auch eine Sache, die irgendwann in Effektivität wieder abnimmt. Also das ist so dieser, was bei ADS ganz viel der Fall ist, wenn du dir ein neues System einrichtest, dann fällt dir das erstmal auf, dann siehst du das. Sobald du das neue System für 3, 4 Wochen hattest, dann verschwimmt das so und blendet so in den Hintergrund. Und du siehst das neue System nicht mehr, du siehst die Erinnerungen nicht mehr. Und dann ist es eigentlich wieder weg. Das gestehst du eine Weile noch nicht ein, weil du denkst, das neue System hat ja 4 Wochen gut funktioniert, ich komme da bestimmt gleich wieder rein. Und dann nach so 3 Monaten merkst du dann, ich brauche wieder ein neues System. Und wenn du aber auch keine Diagnose hast, dann dauert es noch länger, bis du das merkst, weil du eigentlich nur noch die lange einredest, ach, ich bin nicht so, ich muss mich mehr anstrengen, was ist denn das hier, Marcel, reiß dich mal zusammen, und du versuchst das mit Druck zu machen, weil alle anderen schaffen das ja auch, und das geht aber nicht. Und deshalb sind so Beziehungen für mich zumindest extrem schwer gewesen, aufrechtzuerhalten, auch weil es halt ohne Verständnis geschieht. Eine Diagnose kann Leuten wenigstens helfen, dem einen Namen zu geben und damit umzugehen, beziehungsweise es auch nicht so ganz persönlich zu nehmen, was immer noch schwer ist. Also ich bin seit Jahren diagnostiziert, aber ich bin verheiratet mittlerweile und mit meiner Frau hat's auch, Dankeschön, mit meiner Frau hat's auch ewig lange gedauert, der zu erklären, dass ich sie nicht für langweilig halte, so mal ganz spitz gesagt, sondern dass ich zwischendurch aufhöre zuzuhören gegen meinen Willen, weil ich heute meine Medikamente nicht genommen habe oder so. Ne, die erzählt mir eine Geschichte, mittendrin fange ich an, Schmürchen auszuräumen und diese, Marcel, bist du noch da? Nicht so, ich bin voll bei dir, aber ich brauche zusätzliche Stimulierung, damit ich bei dir bleiben kann. Weil du musst so deinen Sweet Spot treffen. Überstimuliert ist ganz schrecklich, unterstimuliert auch doof, dann drifte ich weg und suche mir kleine zusätzliche Dinge. Und damit das kleine zusätzliche Ding nicht ist, ein anderer Ton, muss ich was in der Hand haben wenigstens oder sowas. Also eine Spülmaschine aufräumen oder sowas. Wenn ich mit meiner Oma telefoniere, muss ich Wäsche machen, weil diese Frau so langsam spricht. Ich kann sonst mit der nicht reden. Das geht einfach nicht.
Großartig.
So, und das ist irgendwie so, damit ich so meinen Sweet Spot an Stimulierung treffen kann an der Stelle.
Also ist bei euch immer sehr ordentlich, scheint es mir zu Hause.
Ich wollte gerade eine Einladung zum Coworken aussprechen. Ja. Du kannst gerne zu mir in die Wohnung zum Coworken kommen.
Nee, das Problem ist, dass auch natürlich Müll sofort in den Hintergrund blendet. Das heißt, ich kann an der chaotischsten Wohnzimmeranrichte vorbeigehen und sagen, es ist eine Anrichte. Einfach weitergehen sehe ich gar nicht. Okay. Also so toll ist nicht.
Ich würde es dir zeigen.
Ich mache dann auch nicht ordentlich sauber. Ja. Ich mache dann schönere Haufen zum Beispiel. Ne? Es geht nur darum, dass meine Hände was in der Hand haben. Nicht, dass das danach schön aussieht oder sowas.
Kann ich nach.
Nee, genau. Aber sonst, um auf deine Frage nur einzugehen, also so vor, nach der Diagnose. Genau, also mein Leben hat halt sehr wilde Links- und Rechtsabbiegungen genommen, was ich jetzt wertschätzen kann, weil ich dadurch meiner Meinung nach ein cooles Leben hatte. Ich habe viel erlebt, ich hatte Spaß. Ich kann mir nicht sagen, dass ich irgendwas nicht gemacht hätte, worauf ich Lust gehabt hätte. Das ist aber auch in einer chaotischen Form passiert, in der zum Beispiel ganz viel davon, wenn es jetzt darum geht, einen Job zu finden oder sowas, einfach extrem irrelevant ist. Ne? Also ich habe es halt nie auf eine gute Uni geschafft, obwohl ich tolle Noten hatte, weil diese Bewerbungsprozesse zu stringent sind für mich. Ich habe es nicht durchgeschafft, mich pünktlich zu bewerben. Bei über 50% aller Unis, wo ich mich jemals bewerben wollte, habe ich die Bewerbungsfrist verpasst, obwohl ich 6 Monate Vorlauf hatte. So. Und es hat halt zu einem bunten Korb geführt, der aber wenig anwendbar ist, ganz oft. Und mir wenig hilft, ehrlich gesagt. Und ich hatte jetzt irgendwie Glück, ne? Ich bin jetzt der irgendwie zu einem Podcast eingeladen ist als Gast, aber ne, ich habe noch Glück gehabt mit meinem Korb, den ich gekriegt habe.
Ja.
Diese Unfreiwilligkeit ist so ein wichtiger Faktor darin für mich. Das ist Zufall, das ist Glück, dass ich das habe. Und das ist so ein bisschen das Ding, wenn du ADS hast, brauchst du Glück obendrauf, so gefühlt, damit es gut geht. Weil es ist nicht, es ist keine logische Entscheidungsfindung, die du machen darfst. Es ist ganz schön viel Zufall.
Ja, das denke ich mal, können wir beide auch unterschreiben, Carsten. Ne?
Ja, mir fällt bloß gerade auf, so diese Hilflosigkeit, die da drin steckt. Ja, also bei uns läuft ja viel über externe Barrieren. Ja, also klar würde ich gerne mal die Speisekarte in meinem Lieblingsrestaurant nochmal lesen, wieder. Ja? Aber ich kann es nicht. Ja, und letztendlich, also diese, was ich mir wirklich sehr frustrierend vorstelle, Marcel, ist, du hast an sich ja einen voll funktionsfähigen Organismus.
Genau.
Ja, und trotzdem bilden sich da diese Hindernisse für dich. Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil bei mir lief jetzt auch die ganze Zeit, Sophie, da bin ich ganz bei dir, so Parallelen. Also ich vergesse auch alle Geburtstage. Entschuldigung nochmal an alle die in meinem Umfeld, die wissen es aber glücklicherweise. Und ich kenne zum Beispiel, was eine sehr spannende Parallele war, als du meintest, in Gesprächen irgendwie abgleiten. Und ich habe für mich irgendwann gemerkt, dadurch, dass ich ja Mimik und Gestik nur noch, also Mimik gar nicht mehr, aber Gestik nur noch ganz, ganz wenig wahrnehme, ja, fehlt mir da so dieser verbindliche Input des Angegucktwerdens. Was natürlich bei mir dann auch dazu führt, dass ich manchmal so im Kopf dann abgleite, weil so diese Connection halt einfach fehlt. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sophie.
Ja, also ich kenne das auch, aber ich habe auch mal sehr oft das, dass ich auf Menschen reagiere, die mich gar nicht meinen. Ja, das passiert mir gefühlt täglich, dass irgendjemand sagt, Entschuldigung, und ich sage, ja, bitte. Und meint ich natürlich nicht. Also ich fühle mich immer angesprochen, weil ich halt nur noch auf dieses Audio gepolt bin.
Da habe ich eine ne kleine Anekdote. Ich war ja letztens im Urlaub in Thüringen. Und wir fahren mit dem Auto zu so einer Raststätte, so eine Riesenhalle an sich, ja, also wirklich tolles Café und so weiter und so fort. Und wir kommen dort rein und da steht so eine Familie, ein junger Mann mit Frau und zwei Kindern. Und in dem Moment, wo wir durch die Tür kommen, ruft er ganz laut, Hallo? Und ich natürlich antwortet, Hallo. So, da kam erstmal Gelächter, weil der Servicekraft die rufen, die gerade nicht hinterm Tresen stand. Und die warteten da schon 5 Minuten. Oh, also von daher detailig. Aber es entstand dann sehr, sehr schönes Gespräch draus, weil die kleine Tochter meint dann auch so, Hallo. Und ich dachte so, siehst du, gute Erziehung.
Ja, und dazu so kommt ja auch dieses nicht selektive Hören, sondern ich höre halt überall zu. Ich höre überall mal rein, ne? Ja. Und guck, was für mich dabei ist. Und da muss ich auch echt aufpassen, wenn man so in der Bahn sitzt, sich Leute unterhalten und irgendwie würde man dazu gesagt, nee, das stimmt doch gar nicht. Also du hast doch hier gerade gesagt, das ist totaler Quatsch, da habe ich noch eine Studie gelesen. Also das kannst du halt auch nicht bringen. Ja.
Ja, aber das geht mir genauso. Letztens im Restaurant auch, es gibt ja so Stimmen, die drücken sich so rein. Ja?
Die drängen
also,
sich auf.
Die drängen sich einfach auf und dir fällt es übelst schwer, deinem Gegenüber zuzuhören, weil die Stimme vom Nachbartisch diese Frequenz hat, wo du einfach permanent on hook bist, weißt du? So, und eigentlich das Gespräch vom Nachbartisch besser verstanden hast, als das am eigenen.
Ja. Aber als Autorin muss ich auch sagen, da giltst du ja als Lumpensammlerin, ne, im übertragenen Sinne. Also ich liebe das auch, Gespräche zu schnorren. Ich fand es schon als Kind großartig, bei den Erwachsenen zuzuhören. Das werden die besten Stories geschrieben und das ist halt irgendwie auch Gold, das auf der Straße liegt. So, aber bevor wir uns hier in Anekdoten verlieren, wollen wir mal zum Thema kommen.
Nee, klar. Zum nächsten.
Na, mich würde noch, also was ich damals sehr, sehr spannend fand, Marcel, als wir uns kennengelernt haben, gerne mich, dass wir uns an einer Schönhauser in irgendeinem Café getroffen haben.
Ja.
Und dann hattest du mir berichtet von deinem ADS. Und ich fand deine Antwort total schön. Es hat sich so wirklich dieser Moment bei mir in den Kopf gebrannt, wo ich gesagt habe, okay, was muss ich denn nicht berücksichtigen, sondern was brauchst du von mir? Ja, und du zu mir gesagt hast, du, pass auf, wenn es mir im Kopf langweilig wird, fange ich an rumzugucken oder wie auch immer. Das ist aber kein Zeichen davon, dass ich Desinteresse an deinem Thema habe, sondern mein Hirn braucht noch einen anderen Input nebenbei. Und das hat mir zum Beispiel extrem gut geholfen, mich darauf einzustellen.
Nice.
Das war wirklich so ein Magic Moment für mich, weil in der Klarheit und auch mit dem, ich will jetzt nicht Praxisbezug sagen, sondern ich habe mich gut an die Hand genommen gefühlt von dir. Weißt du, das hat mir eine unheimliche Sicherheit auch im Umgang gegeben, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt was in der Hand, mit dem ich auch meine, und da ist wieder diese innere Befriedigung, mit dem ich meine eigene Sensibilität, die ich dir ja gegenüberbringen möchte, ja, in irgendeiner Form in eine Handlung übersetzen kann. Das fand ich sehr schön.
Ja, danke. Ja, das ist total schön, wenn man das halt rüberbringen kann, wenn Leute das so einfach annehmen können und man da auf der Weise zusammenarbeiten kann. Mhm. Um vielleicht die Brücke zu schlagen, auch zum nächsten Thema. Das ist halt ohne Diagnose halt total schwer. Mhm. Aber mit Diagnose zumindest ein bisschen einfacher, weil plötzlich halt, ne, Ressourcen tun sich auf, Empfehlungen tun sich auf, auch einfach, ne, Medikamente und Hilfe, es wird alles ein bisschen einfacher. Mittlerweile sitze ich zumindest auf dem Beifahrersitz und kann mal rübergreifen, wenn es zu crazy wird. Oder wenn ich ordentlich Medikamente nehme, sitze ich sogar am Steuer. Mhm. Genau, aber was zum Beispiel auch, ach Gott, es gibt so viele Dinge, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, von Time Blindness, dass du total den Kontext verlierst, ganz oft, zum wie lange Dinge her sind, wie lange Dinge dauern. Diese Zeitblindheit oder auch Gedächtnisverlust ist ja auch eins der Symptome, was sich für mich ganz oft so anfühlt, als ob bestimmte Erinnerungen es einfach gar nicht ins Langzeitgedächtnis geschafft hätten, sondern einfach rausfallen. Das heißt, auch wenn ich danach suchen will, dieser Gedanke, ich habe es vergessen, das Wort hat für mich nie Sinn gemacht, weil es sich eher so anfühlt, als wäre es nie da gewesen. Mit Diagnose ist es halt ein bisschen einfacher geworden, damit umzugehen und auch sich was auszusuchen, was so ein bisschen das ergänzt oder das zumindest nutzt, was ich habe. Mhm. Und was das für mich so geworden ist, neben diesen ganzen Jobs, die ich ausprobiert habe, die alle irgendwann langweilig wurden, ist, was im Nachhinein auch meine Psychiaterin nochmal gesagt hat, was total hilfreich ist, das ist das Pendant zu Landarzt.
Ja.
Der Gedanke.
Schönes Bild.
Bin ich immer unterwegs und immer neue Fälle und es ist immer ein kleiner Notfall. Das ist eigentlich der perfekte Job für jemanden mit ADS. Okay. Weil du kannst dir halt Sachen anschauen, du hast immer ein bisschen Dopamin, weil es immer neu ist, immer interessant. Und es ist immer ein kleiner Notfall, wo andere Leute nervös werden oder aufgebracht werden und weniger sich konzentrieren können, während du endlich mal Dopamin kriegst und dich in diesem Moment total gut konzentrieren kannst und total ruhig wirst gegebenenfalls. Weshalb ich jetzt halt als Mediator arbeite, also nicht ganz genau als Landarzt, aber fast so ein bisschen ähnlich, als Mediator arbeite und als Konflikttrainer und ich gehe halt in Situationen rein, wo es halt, ne, richtig brennt und fühle mich da total wohl, einfach, weil anscheinend habe ich endlich ein bisschen Dopamin und kann aber gleichzeitig in was arbeiten, was wirklich was bedeutet.
Ja, und auch anderen helfen, weil du selbst vermittelst ja durch nicht nur die Erkenntnis deiner Diagnose, sondern dann auch durch die Akzeptanz und die Offenheit vermittelst du ja so eine totale, ja, so eben so ein tolles Bild darüber, wie es dir geht und was du brauchst, was Carsten eben meinte, ne? Und das ist natürlich.
Die Frage ist, tut Marcel das überhaupt? Also ist er
denn da?
Nee, jetzt gerade bei uns hier, aber im Job. Also du hast jetzt gerade, ja, das ist ja jetzt gerade, du machst ja gerade eine Brücke, die er ja nicht jedem hat.
Das stimmt, das ist,
also
das
Frage,
ist jetzt mein erster Eindruck.
Genau, meiner nämlich auch und ich habe es ja auch durch meine Anekdote auch nochmal forciert, Sophie, da hast du völlig recht, also meine Annahme wäre dieselbe gewesen.
Plus, aber ich habe von mir auf dich geschlossen, denn ich mache es ja so, ich gehe jetzt auch mit so einer Maximaloffenheit raus und merke, dass das eben gut funktioniert. Ne?
Genau, also die Frage, Marcel, wie offen gehst du denn mit deinem ADS also bist ja selbstständig?
Ja.
Als Dienstleister, ja, du brauchst ja Dienstleistungen an dem Boden.
Genau.
Inwieweit gehst du offen als Dienstleister mit deiner ADS um?
Ja, also immer noch gemischt, leider oder tatsächlich. Was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, dieses spreche ich gerade mit Leuten, mit denen ich jetzt gleich eine Dreiviertelstunde diskutieren muss darüber, ob Medikamente denn gut sind oder mich vergiften jeden Tag. Gehe ich davon aus, dass ich gerade einer Person gegenüberstehe, wo uns das näher bringt und wo ich das teilen kann? Oder kaufe ich mir gerade eine Diskussion ein, für die ich keine Zeit habe oder auf die ich keine Lust habe? Und das muss ich so ein bisschen abwägen vorher, bevor ich dann sage, ich teile das jetzt heute.
Ja.
Wenn es darum geht, natürlich in einem Raum auch eine gewisse Offenheit zu zeigen, dann ist das was man irgendwo einsetzen kann, dass man sagen kann, ich teile was über mich. Aber in manchen Situationen denke ich mir auch, ich sage das jetzt mal nicht, weil hinterher müssen wir wieder diskutieren. Gerade wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Person, die gerade mir noch davon erzählt hat, wie wichtig homöopathische Mittel für sie sind.
Ja, oh Gott.
Und ne, möchte ich nicht verurteilen, das kann für dich wichtig sein, aber da gibt es eine Korrelation zwischen Leuten, denen das wichtig ist, und Leute, die mir sagen wollen, was ich machen darf.
Ja, aber da würde ich auch eine Grenze ziehen, ne? Also ich nehme auch Medikamente, die jetzt gar nicht den Augen, sondern eher dem Geist helfen. Aber
Ja.
es ist eben, da weiß ich auch ganz genau, mit wem ich darüber reden kann und wem nicht. Gruß an alle, die es jetzt hören.
Schöne Grüße.
Aber jetzt zum Beispiel bei einem Vortrag oder bei einer, ne, würde man jetzt dann vielleicht nicht gleich damit einsteigen, um sich diese Diskussion zu ersparen. Und das kann ich aus deiner Warte total nachvollziehen, dass du diese Diskussion nicht ständig. Das ist so, wie wir die Diskussion nicht ständig führen wollen, warum wir nicht die Blindenschule im Himalaya auch mitgegründet haben oder irgendwie
Ah ja.
sowas. Ne?
Ja,
Das wäre noch
zu
was.
mir hatte mal, das war in den Anfangsjahren meiner Erblindung, meinte mal eine Person zu mir: Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass deine Blindheit eigentlich gar keine organischen Ursachen hat, sondern du einfach durch diese schrecklichen Erlebnisse über deinen Unfall dein Gehirn gesagt hat: Ich möchte das alles jetzt nicht mehr sehen?
Ja.
Ja, nee.
Danke für deinen Beitrag.
Danke, ja. Oder anderes Beispiel. Ja, der lächelt ja gar nicht, wenn ich ihn anlächle. Ja, oder der merkt ja gar nicht, wenn ich weine. Der hat wohl eine Empathiestörung. Ja, das war so eins meiner letzten Erlebnisse, dass mir eine Empathiestörung ja, unterstellt
Ist mir
worden
auch schon
ist.
aufgefallen bei dir.
Ja, total.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, eigentlich, dass Carsten beides hat.
Genau das, ja, weil ich halt nicht gesehen habe, dass jemand traurig ist oder wie auch immer.
Mann, ey.
Naja, ist halt so, wa? Also da geht halt wir machen halt eine Leinwand auf, und dann merke ich auch an dem, was du erzählst, Marcel. Man macht eine Leinwand auf, ja, wo potenziell sich jeder man setzt jetzt das Wort ein, was man gerne einsetzen möchte, ja, Sternchen, eingeladen fühlt, rein zu interpretieren, ja, und drauf zu projizieren, ja, weil diese Komplexität, und dann merke ich auch gerade von dem, was du bisher erzählt hast, Alter, das ist ja hochkomplex, was du da machst. Und es ist ja höchst individuell.
Ja, und aber es ist wie jedes Thema, ne? Es ist so dieser Gedanke von, sobald ich davon erzähle, ist irgendwie so eine große Einladung anscheinend ausgesprochen worden, mir mit Sachen zu helfen, um die ich gar nicht gebeten habe.
Ja.
Stattdessen noch 30 Sekunden zu warten, dass ich sage, was ich eigentlich will,
Ja.
ist irgendwie dann nicht so oft der Fall. Bei euch ja bestimmt auch. Wenn
Ja,
ihr
das kenne ich
Leuten da
auch.
erzählt, könnt ihr wahrscheinlich 30 Sekunden danach sagen, und deshalb möchte ich, dass du diese zwei Dinge machst und sonst nichts oder so.
Ja. Ja, spannend. Aber wie ist denn das? Mal zurück auf deinen Job.
Ja, klar.
Du gehst also in Unternehmen mit diesem Tool Deep Democracy, im speziellen CoResolve, und hilfst dort, welche Konflikte zu lösen und in welcher Rolle?
Also ganz kurz müssen wir
Achso.
vielleicht diese Begriffe Deep Democracy und
Ja,
CoResolve noch
genau. Genau,
kurz
ja.
erklären. Also wir können sogar den Begriff CoResolve vielleicht fallen lassen für den Moment. Also wenn wir jetzt erstmal unter Deep Democracy einfach nur zusammenfassen. Das ist eine Konfliktlösungsmethode, die ist in Südafrika entstanden, dort nach dem Ende der Apartheid. In den Jahren 92, 93, also zwischen dem, dass Mandela aus dem Gefängnis kam in 90 und der großen Wahl, die es dort gab, in 94, 95, gab es ja die große Abstimmung, die große Wahl dort, haben halt verschiedene Unternehmen versucht, andere Hierarchien aufzubauen. Und für wer es halt nicht weiß, in dem Apartheid-Regime in Südafrika gab es ein Gesetz, das ausgesagt hat, dass nur Menschen europäischer Abstammung höher bekleidete Positionen bekleiden dürfen, also Managerpositionen. Und europäische Abstammung heißt natürlich weiß. So. Das heißt, bis 90 war das so einfach aufgebaut. Und wer jetzt die Hierarchiesysteme verändern möchte und zum Beispiel flache Hierarchien aufmachen möchte, hat halt dann dafür gesorgt, dass jetzt schwarze und weiße Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eh schon jeden Tag nebeneinander gearbeitet haben, aber jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf Augenhöhe zusammenarbeiten könnten. Und das hat halt am Anfang natürlich nicht funktioniert so einfach. Unter anderem, weil, naja, wir sind alle noch ganz schön rassistisch. Das geht ja nicht mal eben so weg. Wir haben uns ganz schön viel die letzten Jahrzehnte angetan oder nicht füreinander getan. Und wir sind auch sehr unterschiedlich konditioniert worden. Heißt, ne, ein Teil der Bevölkerung hat seit Jahrzehnten gesagt bekommen, deine Meinung ist total viel wert. Ein anderer Teil hat gesagt bekommen, deine Meinung ist ganz wenig wert. Viel Spaß im nächsten Meeting. Das hat halt nicht so funktioniert. Und deshalb haben die dort ein Projekt gemacht, ganz konkret bei Eskom, dem nationalen Energieunternehmen, als Pilotprojekt. Und im Rahmen dieses Projektes wurden diese 8 Methoden entwickelt, die wir heute unter dem Deep Democracy kennen. So. Und das ist eine Methode, die ich versuche, so ein bisschen in Deutschland reinzutragen, weil ich die für sehr ehrlich, effektiv und auch ein bisschen konfrontativ halte. In dem Gedanken, dass so deutsche Mediation ist so, ich möchte wieder zusammenarbeiten können. So im Deutschen, ich bringe mein privates Selbst nicht mit auf Arbeit. Ich bin hier als der professionelle Marcel. Ich sage Hallo und guten Tag auf dem Flur und Bitte und Danke. Und das ist meine Persönlichkeit, die ich mitbringe. Der südafrikanische Weg ist da ein bisschen, finde ich, gründlicher. In dem Sinne, dass ich wirklich versuche, die Beziehung mir einzugestehen, wie sie halt ist und dementsprechend auch zu konfrontieren, das Problem tatsächlich und auch emotional zu lösen. Was für mich vergleichbar ist, damit, wie wir einen richtig guten Streit zwischen Freunden oder in Beziehungen haben. Ein Streit, der nämlich meistens darüber funktioniert, dass wir es übereinander lernen, dass wir uns näher kommen, dass wir uns auch alles sagen, was wir mal übereinander gedacht und gesagt haben, hinter dem Rücken der anderen Person, und somit die Beziehung wirklich wieder herstellen und dafür sorgen, dass es wieder eine engere Beziehung werden kann. Und ich gehe praktisch, genau, also ich gehe in Teams rein, aber ich arbeite auch mit Einzelpersonen, mit befreundeten Menschen einfach vielleicht. Der klassische Mediationsfall in Deutschland ist ja die Scheidung oder das Erbe. Das kennt man so vielleicht aus
Das
dem
machst du auch.
Privatleben noch. Ich habe noch keine Scheidung und kein Erbe gemacht tatsächlich. Ich habe Freundschaften aber gemacht, und ich arbeite halt ganz viel mit Unternehmen oder Teams, wo es so darum geht, dass. Ja, das ist halt ganz unterschiedlich. Aber ganz oft geht es auch um Diversität und Inklusion und wie wir einander behandeln und wie wir uns einander nicht sehen vielleicht, und wie wir anders miteinander umgehen wollen. Und das sind alle Dinge, wo sich ordentlich gestritten werden kann. Und gerade wenn sich nicht ordentlich gestritten wird, ist es meistens halt schlimmer.
So eine passive Aggressivität, ne?
Ja, oder halt ein paar Leute bleiben halt auf der Strecke.
Ja.
Das ist halt die Konsequenz.
Genau.
Aber was auch meine Erfahrung, da deckt sich mit dem, was du erzählst. Wir haben in Deutschland halt einen sehr, ich würde es mal sagen, juristischen auch Mediationsbegriff. Ja, also dass da viel versucht, über Interessenlagen zu klären. Ja, wir müssen bloß die ja zumeist monetären Interessenlagen klären, ja. Und dann werden sie sich schon wieder verstehen, was eben nicht der Fall ist. Also ich erkläre eine nachbarschaftliche Streitigkeit nicht darüber, dass der Zaun dann rechtlich fundiert an der richtigen Stelle steht. Der Konflikt bleibt trotzdem.
Ja.
Ja. Und auch gerade, was du beschrieben hast, diese, was ich auch an diesem Deep Democracy, was du mir sozusagen aufgemacht hast, dieses Themenfeld so mag, ist, da steckt Diversität und Mensch schon mit drin, weil es halt gerade auch auf strukturellen Diskriminierungen fundiert. Ja.
Ja,
Die ja,
weil es
weil,
daraus praktisch entstanden ist, aus dieser
genau, und die.
Notwendigkeit.
Genau, und die ja durch ein juristisches Mediationsverfahren, wir haben ja auch strukturelle Diskriminierung in den Gesetzen, ja,
Ja.
muss man ja auch mal ganz klar sagen, ja, ja nur noch fundiert wird, ja, Also
dass auch die Mediationshandbücher alle von alten weißen Männern geschrieben wurden, lasse ich mal beiseite stehen.
Ja, ja, aber es gibt ja schöne Ansätze, wie man es auch anders gestalten kann, mittlerweile auch in der Lektüre. Aber was ich halt wirklich, wie gesagt, was mich wirklich da fasziniert hat, wo du mich auch fasziniert hast, war halt einfach dieser Punkt, man geht nicht als Objektives, also das sind ja immer diese Grundlagen der Mediation, ja, Allparteilichkeit, Objektivität, also so eine Rolle, die als Mensch eigentlich kaum möglich ist, ja,
ja.
Die als Voraussetzung für eine Mediation, ja, ohne die Reflexion der eigenen Biases, der eigenen Muster, der eigenen Glaubenssätze und so weiter und so fort, weil zu einer Mediationsausbildung gehört meiner Meinung nach keine Therapie. Ja, wo man mal reflektiert, welchen Scheiß man selber vielleicht noch mit reinbringt. Und das finde ich an dem, was du machst, so schön, dass du ja letztendlich, gerade wenn du von auch Diversitätskonflikten halt sprichst, ja, bist du ja trotzdem, auch wenn du als externer Mediator kommst, Teil davon. Weil du bringst Merkmale und mit rein, da du löst Stereotypen vielleicht aus, da sind wir wieder bei der Projektionsfläche, wo man raufmalen kann. Und da kannst du gerne nochmal, Sophie, ich habe ihr schon davon berichtet, aber dass du das auch nochmal erzählst, weil ich das so spannend finde.
wie das funktioniert,
ja.
Ja, oder wie?
Ja, genau. Auch wieder der Ansatz ist so.
Ja, klar. Also für Leute zu Hause, damit es vielleicht ein bisschen anwendbar bleibt, auch so, ne? Also wenn du dich halt streitest mit dem Menschen dir gegenüber, eine der Sachen, die fast immer eintritt oder worauf Streits ganz oft basieren, ist, das nennen wir einfach eine Polarität. Der Gedanke, da sind einfach zwei Pole, die stoßen sich ab. Meistens aus dem Gedanken, dass zwei Dinge unvereinbar wären. Das ist so die Annahme. Ich kann nicht meins haben, wenn du deins kriegst, weil es gibt nur eins. So. Mhm. Und oder wir können nicht links und rechts gleichzeitig abbiegen. Also in irgendeiner Form habe ich das Gefühl, dass wir unterschiedliche Sachen wollen. In einem Streit, der emotional zu Hause vielleicht ist, ist der Gedanke, ich möchte, dass es mir gut geht und du möchtest, dass es dir gut geht. Und wir müssen gerade anscheinend eins der beiden Dinge priorisieren. Und deshalb verteidige ich meins und du verteidigst deins. Und weil wir so festhängen in diesen Rollen, kommen wir halt nicht vorwärts, weil wir halt immer auf unsere Position pochen und wir spielen uns den Ball so Ping-Pong-mäßig zu. Und sobald du so Ping-Pong spielst mit ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, eskaliert's direkt, du verlierst alle Gutmütigkeit, die du noch vor 5 Minuten dir vorgenommen hast und du gehst dir an die Gurgel in einer Geschwindigkeit, die sich sehen lassen kann.
Ja.
Und so geht das halt ganz schnell. Ne, zu Hause, gerade wenn es emotionaler ist, nochmal ein bisschen mit Geschwindigkeit. Auf Arbeit natürlich sehr viel langsamer. Ne? Wir halten das schön stille bei uns. Ich läster mit meiner Freundin im Flur über die Person, die mich stört und fange an, vielleicht nicht mehr so pünktlich der Sachen zu liefern und gehe nicht mehr ans Telefon, wenn die anruft und habe so meine eigenen kleinen Widerstandsverhalten, nennen wir die, die ich zeige, wenn die Person mich nervt. Aber wenn es dann halt in den eigentlichen Streit geht, dann ist so das größte Problem, dass ich so feststecke in meiner Position. Was wir halt versuchen auszulösen, in irgendeiner Form, wo die ganze Methode auch so ein bisschen mit Spielen versucht, ist, dass wir diese Rollen ein bisschen aufweichen. Das heißt eigentlich nur, wie kriege ich das hin, dass du mal die Position oder die Verantwortung der anderen Person übernimmst? Heißt, dass ich mich im Streit zum Beispiel mal um meine Frau kümmere und sie um mich. Plötzlich ist der Streit irgendwie gar nicht mehr so wichtig.
Ja.
Auf Arbeit wäre das, wenn, das kennt ihr bestimmt zu gut, und jeder Mensch mit einer Behinderung auch zu gut, wenn du die einzige Person im Team bist, die immer wieder sagen muss, dass doch ein bisschen was inklusiver sein könnte und dass wir immer noch keine Rampe am Eingang haben und dass wir immer noch nicht XY haben, dann drehst du vielleicht irgendwann ein bisschen durch,
ja,
wenn du der unfreiwillige Diversitätsbeauftragte wirst. Wenn das mal endlich jemand anders auch machen würde, dass ich mal ein normaler Mensch sein kann wieder, ja, und nicht diese eine Facette nur von ich bin ja ganz viel, aber hier bin ich nur das eine,
ja,
dann könnte ich plötzlich wieder ein bisschen atmen. Mhm. Und dann könnte ich plötzlich wieder ein bisschen normaler mit dir über die Sachen reden, über die wir gerade anscheinend angefangen haben, uns anzuschreien, weil ich so sauer, so frustriert bin, so viel Druck habe, dass es nur noch in Explosionen rauskommt, mhm, weil ich so viel Kraft investieren muss, diesen Druck innezuhalten, dass wenn ich was rauslasse, es ist immer eine Explosion, es ist immer ein Wumms.
Ja.
Und durch zum Beispiel halt kleine Methoden den Leuten halt nahezubringen, okay, wie kannst du denn das, weil, ne, so leichter gesagt als getan, stell dich mal auf die andere Seite, mach mal da drüben mit, während du voll sauer bist, ist halt mega schwierig, aber wir bringen halt ein paar Methoden mit, die das hoffentlich einfach machen. Oder ich gehe halt auch rein und versuche mich halt voll auf beide Seiten zu stellen. Also ja, ich versuche halt sehr, sehr parteiisch zu sein, aber für beide.
Mhm.
Damit ich beiden so ein bisschen diese Verantwortung wegnehmen kann von, ich bin hier ganz alleine und wenn ich es sage, sagt es keiner. Und wenn ich diese Rolle loslasse, dann macht's niemand. Wenn ich mich breitschlagen lasse, Ja zu sagen, dann sagt niemand mehr Nein.
Ja, ja.
Und das ist total schrecklich für das Leben und die Situation und total risikoreich fürs Projekt vielleicht auch einfach. Mhm. Wenn keiner aufs Geld achtet, dann geht's alles den Bach runter. Das heißt, ich muss die Person sein und plötzlich bin ich der Typ oder die Person, auch, ne? Die immer da sitzt. Ja, genau, ich bin so Opfer dieser Verantwortung, die plötzlich im Raum steht.
Mhm.
Ne?
Ja.
Im Privatleben ist das viel einfacher. Das ist so, ich gehe ins Fußballstadion und alle Freunde, mit denen ich gehe, sind totale Chaoten. Und plötzlich werde ich so zum Schäferhund, der die Leute so langsam zu ihren Plätzen treibt. Aber wenn ich ins Fußballstadion gehe mit 4 Leuten, die alle, ne, einen Stock in den Hintern haben, dann bin ich plötzlich der 8 Bier holt und sagt, so Jungs,
ja,
lass mal ein bisschen Chaos hier in die Runde bringen, lass mal ein bisschen ablockern hier. So, das hat nichts damit zu tun, wer ich als Mensch bin. Ich habe einfach plötzlich diese Verantwortung annehmen müssen, weil wir wollen doch alle, dass es so ein bisschen eine goldene Mitte ist. Komm, ey.
Mhm.
Ja, und ich dachte auch gerade, als du das sagtest, was ja auch so ein bisschen an meine Eingangsanekdote anschließt, ist, dass es zum Beispiel ich jahrelang eben noch in dieser Nicht-Akzeptanzphase, sondern eher in der Verdrängung, Vermeidung und Kompensationsphase versucht habe, mich eben so hypermäßig anzupassen. Ja. Und das führt ja dann erstens zu einer totalen Erschöpfung und zweitens so dieses People-Pleasen, es versuchen, irgendwie da allen recht zu machen und da mitzuspielen und dann aber zu merken, man reicht trotzdem nicht, es ist nie genug, weil es halt einfach eine komplette Überforderung ist, führt dann eben auch irgendwann zu einer totalen Explosion, die bei mir dann erstmal im Burnout geendet ist, aber könnte ja auch in so einer Wutausbruch oder so einer totalen Überforderungswut enden. Ne?
Ja, Burnout ist ja auch in dem Sinne Streik. Ne? Du kannst ja laut streiken, indem du sagst, so, bis hier und nicht weiter, und du kannst auch leise streiken, indem dein Körper dir nämlich sagt, so, bis hier und nicht weiter.
Genau.
Wir machen jetzt Pause.
Ja.
Weil das geht nicht mehr.
Genau.
Hm. Was ich sehr spannend finde, Marcel, ja. Bei mir spielt sich ja auch immer noch Systemtheorie und Psychodrama im Hintergrund ab, wa? Und weil das sind ja so die zwei Bereiche, aus denen ich da komme. Und da resoniert gerade in mir so viel von dem, was du erzählst. Also, weil wir haben ja diese Role-Taking, also Rollen, die du dir selber nimmst, und Role-Receiving, Rollen, die du in irgendeiner Form zugeschrieben bekommst. Also wie zum Beispiel die Rolle der behinderten Person oder des Supple Phillips, ja, um ein anderes Bild zu bedienen. Und da steckt ja immer die Erwartung drin, dass du diese Rolle auch erfüllst. Und die Leute suchen permanent nach Punkten, wo du diese Rolle erfüllst. Und kriegen so einen blinden Fleck zu dessen, wo du die Rolle nicht erfüllst.
Ja, und das ist auch eigentlich schade, ne? Wenn du nur noch so als so ein Teilaspekt deiner selbst gesehen wirst.
Ja, wie halt so ein Filter, der da halt drüber liegt. Ja. Weil kann ja alle
letztendlich... Plötzlich bin ich so 10% Mensch nur noch.
Genau, ne, kann ja letztendlich jeden Punkt, also bei dir die ADS, bei uns jetzt zum Beispiel die Sehbehinderung oder mein Klugscheißen, als Filter nehmen, drüber legen, und ich werde immer wieder Bestätigung dafür kriegen. Ja.
Mhm.
Aber ich muss dazu halt unheimlich viele Sachen ausblenden. Und da arbeitest du, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch einfach mit einem Rollenwechsel.
Ja, also in dem Kontext, ich hatte ja kurz den Begriff der Polarität mal eingeführt, also dieser Gedanke, dass du dich eigentlich streitest, wenn du zwischen zwei Extremen das Gefühl hast, ich muss jetzt die eine Seite verteidigen, weil die andere wird nicht eingenommen. Das ist so einfach der Gedanke, wenn Rollen starr werden, also ich kann ja eine Rolle haben, ich bin ja zu Hause vielleicht auch Elternteil zum Beispiel.
Mhm.
Ich kann meinem Kind nicht sagen, machst du mir Abendessen und schreien gehen. Also da gibt es eine gewisse Fixierung, dass ich diese Rolle einnehmen muss tatsächlich. Aber ich kann in kleinen Momenten möglicherweise ein bisschen Veränderung reinbringen, sogar als Elternteil, indem ich zum Beispiel mein Kind bitte, mir sein oder ihr neues Kartenspiel oder Lego-Haus zu erklären.
Hm.
Und dann plötzlich ist das Kind in einer Leadership-Funktion und erklärt mir etwas. Und vielleicht gewinnt das Kind auch bei Mau-Mau-Spielen oder was auch immer, weil bestimmte Spiele können Kinder ja auch dann spielen und dann auch gewinnen. Das ist ja, ich muss ja nicht so
Memory.
tun, als ob ich verliere. Das kann ja tatsächlich sein, dass die einfach mich abziehen. Wenn ich nämlich altersgerechte Spiele nutze plötzlich. Das zielt alles eigentlich nur so darauf ab, dieser Gedanke, dass sobald ich nämlich Rollen habe, in denen ich feststecke, in denen ich rauskommen kann, auch wenn ich wollen würde. Ich würde gerne auf Arbeit über normale Sachen reden und einfach Beiträge leisten zum Gespräch und nicht immer die Diversitätsbrille reinbringen müssen. Ich habe aber nur zwei Wortmeldungen pro Meeting, weil wir so viele Leute sind und nur so viel Zeit haben. Das heißt, ich muss beide einsetzen, um diese Brille zu befriedigen, weil sonst macht es keiner. Und dann, deshalb bin ich gefangen in dieser Rolle, weil ich nichts anderes machen darf. Wenn ich hoffentlich in einer anderen Welt, wenn ich ein bisschen länger still wäre, würde vielleicht jemand anders das reinbringen. Ach, plötzlich ist die Verantwortung befriedigt. Dann kann ich ja was anderes einbringen, nämlich meine grundsätzliche Kreativität. Vielleicht habe ich eine total interessante, coole, neue Idee, die ich mal pitchen wollte. Und plötzlich kann ich ein Mensch sein, der viele Facetten hat. Und das sorgt dafür, dass ich nicht anfange, in diese Position zu bekommen, wo ich nur noch Dinge als Streit wahrnehme. Nur noch Dinge wahrnehme als ich bin das und du bist was anderes. Und weil wir uns nie abwechseln, sehe ich dich nur noch als der oder die von der anderen Seite des Flusses. Und dann wird alles zum Streit. Und wenn ich das zum Beispiel einfach kulturell hinkriege, dass wir Verantwortungen teilen, dann kann das dafür sorgen, dass Menschen nicht gefangen werden. Ich kann da total flexibel drauf achten, ne? Wenn ich eine Person habe, die immer aufs Geld achten muss, die immer emotional wird, die immer irgendwas anders, in irgendeiner Form anders ist als der Rest des Raumes, wie kann ich dafür sorgen, dass die Person damit nicht alleine ist? Weil wenn ich dafür sorge, dass wir alle bunte Menschen sein dürfen, dann haben wir auch gar nicht, dann haben wir es gar nicht so einfach, uns zu streiten.
Ja.
Schönes
Weil die
Abschlussplädoyer.
Assoziation gar nicht so schnell passieren kann.
Ja, klingt toll.
Ja, also ich gucke gerade in meinen Kaffeebecher.
Genau. Ohne Erklärung wie, einfach mal in den Raum gestellt.
Ja, voll schön.
Toll. Ach, schön,
Ja.
ihr Lieben. Der Kaffee
Ist alle.
ist alle.
Ach Mensch. Das geht ja
Ja,
fix.
wieder zurück
ja,
an die.
irgendwie, wenn's gut ist, geht's immer schnell.
Ja,
Krass.
das stimmt.
Ja.
Das stimmt, das stimmt. Wollen wir noch eine kleine Abschlussrunde machen,
Gern.
bevor wir wieder alle an die Arbeit gehen?
Womit
Sophie.
wollen wir schließen? Ja, also ich habe heute vor allem gelernt, dass das, worum es ja irgendwie bei uns auch immer viel geht, dieses gesehen werden, dass da jeder so bei sich selber anfangen darf, ne? Dass niemand immer diese Brille aufhaben sollte oder muss. Und was du eben noch am Ende sagtest, ne? Dieses, dass man einfach mal stillhält und mal kurz wartet, ob vielleicht was passiert, was Überraschendes, was irgendwie in diesem Diversitätskontext passieren kann, neues, ja, wo jemand was Gelerntes oder Abgelegtes teilt, dass man dann da seine Rolle wechseln kann und darf. Und das finde ich ein schönes Bild. Das werde ich mir merken.
Ich nehme irgendwie mit. Rollen können Gefängnisse sein, wo die Umwelt zum Wärter wird. Und aufpasst, dass man nicht ausbüxt.
Nice.
Marcel.
Ich würde gerne irgendwie was Praktisches noch mitgeben. In dem Sinne vielleicht, also wenn du Macht hast im Raum, irgendwie als Führungskraft oder einfach als Person, die gestalten darf, wie es abläuft, dann würde ich darauf achten, immer einer Person eine Verantwortung zu geben, die sie normalerweise nicht hat. Zumindest ein bisschen, um es so aufzuschäken, gerade wenn eine Person immer mit etwas hängen bleibt. Aber einfach als Mensch sich selber würde ich auch zumindest ermutigen, Leute, die Verantwortung einfach mal liegen zu lassen für eine Weile. Wenn alle daran gewöhnt sind, dass du irgendwas machst, es mal eine Weile nicht zu machen. Manchmal geht's schief, klar, aber ganz oft kann es auch dafür sorgen, dass jemand anders dann diese Verantwortung annimmt. Und du vielleicht nicht so gefangen sein musst in der Rolle. Also wenn man merkt, dass man ein bisschen unglücklich einfach in dem ist, was man die ganze Zeit zu tun hat. Und man merkt, man streitet sich andauernd, weil ich immer aus dieser Rolle hier streiten muss mit dem Rest der Leute um mich herum. Man kann auch aktiv drum bitten, hey, kannst du mal die Rolle übernehmen und ich mache mal was anderes?
Ja.
oder man kann es auch so, ja, oder sag, kein Witz jetzt, ne?
Ja.
Sag du mal, was wir machen müssen und ich mach mal einfach nur kreative Ideen jetzt für ein paar Wochen. Einfach nur, damit wir es mal ein bisschen abwechseln können hier.
Ja.
Andersrum, das auch einfach fallen zu lassen sozusagen. Zu sagen, ich lasse die Rolle erstmal hier fallen auf den Boden liegen und ich sage jetzt mal nichts mehr dazu. Mal gucken, ob jemand sie aufhebt. Oder ich bitte jemanden, sie aufzuheben. Kann auch schön sein. Ja. Und ansonsten freue ich mich, das Gespräch irgendwie privat weiterzuführen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hab eine Idee. Lass uns mal zu dritt ein Rollenroulette entwickeln.
Ja.
Das halte ich für ganz cool. Ja, das ist eine schöne Idee.
Das machen wir.
Hm, finde ich auch gut.
Ja, also nächstes Meeting ist angeplant.
Ja.
Perfekt. Super.
Sehr gut, wir sind ja alle hier. Voll gut. Ja, vielen Dank, also dass du das auch so wahnsinnig offen und toll beschrieben hast. Ich glaube, das ist, ich habe selten eine so gute Beschreibung auch gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und wir teilen in unserem Linktree natürlich deine Webseite und was du machst, dein LinkedIn-Profil, wenn du das möchtest. Und dass man dich findet, also, ne? Wenn jetzt ein Unternehmen zuhört und sagt, oh ja. Da haben wir Bedarf.
Klar, also ich mache gerne Mediation, ich mache aber auch gerne Ausbildung. Also ich bilde ganz viele Führungskräfte in diesen Methoden aus, wie die ihre Teams inklusiver leiten können und auch Konflikte, sagt man, selbstbewusster begegnen können. Aber ich freue mich auch einfach über die Gespräche, wenn jemand mal so mich ansprechen möchte.
Perfekt. Ja, da sage ich als Testimonial, machst du wirklich super, mir hat es viel gebracht und wir werden dich auch nochmal als Lernende besuchen und bei dir ein Seminar machen, einfach um es auch frisch zu halten. Lieben, lieben Dank, Marcel, für deine Zeit, für deine Offenheit und für diesen wundervollen und geilen Input und auch für dein Engagement, direkt und indirekt, dass das alles ein bisschen bunter und entspannter wird. Dank Konflikt und Streit.
Ja.
Ja.
In dem Sinne sage ich einfach nur tschüss.
Tschüss.
Du möchtest deine Lernreise zu diesem Thema fortsetzen? Dann schau mal in die Shownotes oder besuch uns auf www.tomatenaufderfantasie.de. Dort haben wir alles bereitgestellt, was du dazu brauchst. Viel Spaß.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.